Joko Schlager.
Der True Crime Podcast von Schlager.de.
Mit Janina Kirsch und Bettina Steinke.
Los Angeles, 11. Dezember 1964, kurz nach 3 Uhr morgens. Im heruntergekommenen Hacienda Motel fällt ein Schuss. Als die Polizei eintrifft, liegt einer der berühmtesten Sänger Amerikas, Sam Cooke, halbnackt auf dem Boden. Eine Kugel hat sein Herz durchbohrt. Wenige Minuten zuvor soll eine junge Frau panisch aus seinem Hotelzimmer geflohen sein. Sie behauptet, Sam Cooke habe sie entführt und wollte sie vergewaltigen. Als Cooke sie kurze Zeit später sucht, eskaliert die Situation. Für die Ermittler scheint der Fall eindeutig, doch schon kurz nach seinem Tod kommen Zweifel auf. Warum hat einer der reichsten und erfolgreichsten Musiker Amerikas ausgerechnet ein Stundenmotel in einem der gefährlichsten Viertel von Los Angeles aufgesucht? Warum weist seine Leiche Verletzungen auf, die viele nicht erklären können? Und was geschah wirklich in den letzten Minuten vor Sam Cookes Tod im Zimmer 28 des Hacienda Motels?
Zimmer 28, das klingt wie so ein Hollywood-Thriller oder so ein Horrorstreifen, liebe Bettina, aber es ist nicht ausgedacht. Und damit herzlich willkommen zu Soko Schlager.
Ja, auch von mir hallo. Und ja, du hast recht, Janina, genau deshalb wollte ich diesen Fall auch unbedingt mitbringen.
Ja, und wir nähern uns ja unserem Staffelfinale und es geht nochmal hier diese Folge und auch die nächste Folge um zwei wirklich richtige Superstars.
Genau, Sam Cooke ist einer der wichtigsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Er gilt als einer der Begründer der Soul-Musik und Künstler wie Aretha Franklin, Marvin Gaye oder Otis Redding bauen später auf dem auf, was Sam Cooke geschaffen hat. Und viele seiner Songs kennt man ja auch bis heute.
Ja, wahrscheinlich das bekannteste Lied Wonderful World, würde ich jetzt mal so sagen.
Mhm.
Aber da gibt es ja noch ein paar andere, ne? Cupid, Twisting the Night Away oder A Change is Gonna Come.
Genau, und gerade der letzte genannte von dir, A Change is Gonna Come, wird später zu einer der wichtigsten Hymnen der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Wir sprechen also über einen Mann, der die Musik verändert hat, der den Soul quasi erfunden hat, der auch als einer der ersten schwarzen Künstler ein eigenes Musikunternehmen aufgebaut hat und der Millionen verdient und der dann halt mit gerade einmal 33 Jahren unter Umständen stirbt, die bis heute für viele Diskussionen sorgen.
Also ein Fall, der weit über die Grenzen des Verbrechens und die Grenzen der Musik hinausgeht. Ich freue mich auf diese Folge. Let's go!
Mississippi. An einem Sonntagmorgen Anfang der 1930er Jahre füllt sich eine kleine Baptistenkirche mit Gesang. Die Holzbänke knarren, Frauen fächern sich Luft zu, Kinder sitzen still neben ihren Eltern. Und vorn auf der Kanzel steht Reverend Charles Cooke, ein Mann mit kräftiger Stimme, Pastor, Familienvater und Mittelpunkt dieser Gemeinde. Neben ihm steht ein kleiner Junge, gerade einmal 6 Jahre alt. Sein Name ist Samuel. Als die ersten Töne des Gospelchors erklingen, beginnt auch er zu singen. Noch ahnt niemand, dass aus diesem Jungen einmal eine Stimme werden wird, die Musikgeschichte schreibt. Samuel wächst in einer Welt auf, in der Musik und Glaube untrennbar miteinander verbunden sind. Sein Vater predigt, seine Mutter singt. Auch seine 7 Geschwister machen Musik. Schon früh gründen die Kinder ihre erste eigene Gospelgruppe, The Singing Children. Für Samuel gibt es keinen Tag ohne Musik und keinen Sonntag ohne Kirche. Doch das Leben der Familie ist alles andere als leicht. Samuel wird am 22. Januar 1931 in Clarksdale, Mississippi geboren, mitten im tiefen Süden der Vereinigten Staaten, einer Region, in der Rassentrennung zum Alltag gehört. 2 Jahre später zieht die Familie nach Chicago, eine Entscheidung, die ihr Leben verändern wird. Denn Chicago ist damals eines der Zentren afroamerikanischer Kultur. Hier entstehen neue Musikrichtungen, hier treffen Gospel, Blues und Rhythm and Blues aufeinander. Und hier wächst Samuel nicht nur als Junge auf, sondern auch als Sänger heran. Chicago wird für den jungen Samuel zu einer völlig neuen Welt. Statt Baumwollfeldern und ländlicher Kirchengemeinden erlebt er plötzlich eine pulsierende Großstadt, in der Musik aus jeder Straßenecke klingt. Mit gerade einmal 14 Jahren wird er Leadsänger der Gospelgruppe The Highway QCs. Seine Stimme fällt sofort auf. Sie ist nicht laut, nicht kraftvoll, sondern warm und weich und sie klingt fast mühelos. Es dauert nicht lange, bis eine der berühmtesten Gospelgruppen Amerikas auf ihn aufmerksam wird. The Soul Stirrers. Mit ihnen reist Sam erstmals durchs ganze Land. Abend für Abend steht er vor ausverkauften Kirchen. Sein Name wird in der Gospelwelt immer bekannter. Für ihn beginnt ein Aufstieg, von dem damals niemand ahnt, wohin er ihn führen wird, denn noch glaubt die Welt, einen Gospelsänger vor sich zu haben. Doch irgendwann muss Samuel sich entscheiden. Bleibt er der gefeierte Gospelsänger, den die Kirchengemeinden lieben, oder wagt er den Schritt in die Popmusik, obwohl viele Menschen genau das damals für einen Verrat an seinem Glauben halten. Und genau diese Entscheidung verändert nicht nur sein eigenes Leben, sondern die Musikgeschichte gleich mit. Chicago, Anfang der 1950er Jahre. Samuel Cook ist inzwischen kein kleiner Junge mehr. Seine Stimme ist außergewöhnlich, warm, sanft und voller Gefühl. Mit gerade einmal 19 Jahren wird er von den Soul Stirrers zum Leadsänger benannt. Es ist eine Sensation. Die Gruppe gehört zu den erfolgreichsten Gospelformationen Amerikas. Und Samuel wird schnell zu ihrem Star. Vor allem junge Frauen sind von ihm begeistert. Immer wieder kommt es vor, dass Mädchen nach Konzerten nach vorne stürmen, nicht weil sie den Kirchgänger sehen wollen, sondern den Sänger. Samuel Cook bringt etwas in diese Gospelmusik, das es bis dahin kaum gibt. Leichtigkeit, Romantik und eine Stimme, die nicht nur berührt, sondern verführt. Viele nennen ihn schon damals den besten Gospelsänger seiner Generation. Eigentlich könnte seine Geschichte hier enden, mit ausverkauften Kirchen, jubelnden Fans und einem sicheren Platz in der Gospelmusik. Doch Samuel will mehr. Er träumt davon, Menschen nicht nur sonntags in der Kirche zu erreichen, sondern jeden Tag, über das Radio, über Schallplatten, überall auf der Welt. 1956 wagt er deshalb einen Schritt, den viele für unverzeihlich halten. Ohne Wissen seiner Gospelplattenfirma nimmt er seinen ersten Popsong auf, Lovable. Aus Angst vor den Reaktionen veröffentlicht er ihn unter einem falschen Namen, Dale Cook. Doch das Versteckspiel hält nicht lange. Schon bald wird bekannt, wer wirklich hinter der Aufnahme steckt. Die Empörung ist groß und für viele gläubige Fans ist weltliche Musik nichts anderes als ein Verrat. Ein Mann, der zuvor über Gott gesungen hat, singt plötzlich über Liebe, über Sehnsucht, über Frauen. Einige wenden sich von ihm ab, andere glauben sogar, Samuel habe seine Berufung verkauft. Ausgerechnet sein Vater sieht das ganz anders. Der Pastor sagt zu seinem Sohn später einen Satz, der dessen Leben verändern wird. Es ist nicht wichtig, was du singst, Gott hat dir diese Stimme geschenkt. Und der Sinn dieser Gabe ist es, sie mit anderen Menschen zu teilen und sie glücklich zu machen. Samuel fasst einen Entschluss. Er verlässt die Gospelwelt. Er fügt seinem Nachnamen einen einzigen Buchstaben hinzu. Aus Sam Cook wird Sam Cook mit einem kleinen E am Ende. Für viele kaum der Rede wert, für Sam markiert dieses kleine E jedoch einen bewussten Neuanfang. Er lässt nicht nur die Gospelwelt hinter sich, er erfindet sich selbst neu. Und startet eine Karriere, die ihn unsterblich machen sollte. Denn schon bald wird ganz Amerika seinen Namen kennen.
Ein Sänger wechselt von Gospel zu Pop. Klingt ja in unserer Zeit heute sehr harmlos. Aber damals war das ja offenbar ein Riesenskandal.
Ja, total. Also man muss sich das vorstellen, Sam Cooke ist zu diesem Zeitpunkt einer der bekanntesten Gospelsänger Amerikas und für viele Menschen singt er ja nicht einfach Musik, sondern er singt das Wort Gottes und plötzlich singt derselbe Mann Liebeslieder.
Okay, verstehe. Ja, ich glaube für, ich glaube, ist auch immer so interessant, wie man immer dieses Wort ich glaube benutzt. Ich wollte sagen, ich glaube, dass Menschen, die sehr stark glauben, das wahrscheinlich noch mehr nachvollziehen können als Menschen, die jetzt nicht regelmäßig in die Kirche gehen und vielleicht nicht ganz so religiös sind. Auch hier, wie bei vielen anderen Geschichten, darf man natürlich die Zeit nicht vergessen. Ne? Wir sind in den 50ern, also das ist mehr als 70 Jahre her. Aber deine Erklärung war, glaube ich, schon relativ gut, die du dafür gerade genannt hast.
Ja, also für einen Teil der Gospelwelt fühlt sich das einfach wie ein Verrat an. Und manche Kirchen wollten dann auch tatsächlich seine Musik nicht mehr spielen. Einige Fans wenden sich auch von ihm ab, weil sie halt das Gefühl haben, Sam tausche den Glauben gegen Ruhm und Geld.
Ich meine, aus einer rein, sage ich mal, betriebswirtschaftlichen Karrieresicht ist es natürlich eine Entscheidung, die viele Künstler irgendwann schon mal getroffen haben, ne, oder treffen müssen. Also bleibe ich in meiner Nische oder erreiche ich irgendwann vielleicht ein größeres Publikum?
Richtig, nur dass diese Entscheidung natürlich für einen schwarzen Gospelsänger in den 50er Jahren, wie du ja auch gerade nochmal gesagt hast, eine ganz andere Dimension hat, ne? Also weil Gospel eben für viele Menschen weit mehr ist als nur Musik, sondern auch Identität. Es hat was mit Gemeinschaft und Hoffnung zu tun. Und genau deshalb wird Sam Cookes Wechsel auch so emotional diskutiert. Fast so ein bisschen emotional, wie wenn jetzt ein Fußballspieler das FC Bayern zu TSV 1860 wechseln würde. Was heute in dieser Saison nicht mehr vorkommen würde. Aber ja, so emotional wird das ungefähr diskutiert.
Gut, schönes Beispiel, Bettina. Er zieht das in seinem Fall trotzdem durch. Finde es sehr schön, diese Anekdote über den Vater, die hat mir gut gefallen. Also, dass dieser streng gläubige Dad da im Gegensatz zu vielen Fans und anderen kein Problem mit hatte, sondern sich da ja wirklich hinter ihn gestellt hat und ihm damit wahrscheinlich auch die Entscheidung echt erleichtert hat. Haben wir ja auch andere Väter schon. Ich erinnere an Marvin Gaye, der ja auch Prediger war, der seinem Sohn ja das Leben zur Hölle gemacht hat und ihn in seiner Karriere gar nicht unterstützt hat. Schön, auch mal so ein Beispiel zu hören.
Und rückblickend ist das genau die wichtigste Entscheidung seines Lebens auch gewesen, denn ohne diesen Schritt gäbe es ja auch viele seiner größten Hits nie. Kein You Send Me, kein Cupid, kein Wonderful World und wahrscheinlich auch kein A Change Is Gonna Come.
Also mit anderen Worten, aus Samuel Cooke, geschrieben dann mit einem E später, wird ein Mann, der irgendwann die Soul-Musik verändern wird.
1957. Sam Cooke geht ein Risiko ein. Er hat die Gospelwelt hinter sich gelassen und viele ehemalige Fans enttäuscht. Einige glauben sogar, seine Karriere sei vorbei, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Dann erscheint der Song You Send Me. Zunächst glaubt kaum jemand an den Song. Selbst Sam Cookes Plattenfirma ist skeptisch. Zu sanft, zu schlicht, nicht aufregend genug. Doch das Publikum sieht das völlig anders. Innerhalb weniger Wochen passiert etwas, womit niemand gerechnet hat. You Send Me schießt auf Platz 1 der amerikanischen Popcharts und gleichzeitig auf Platz 1 der R&B-Charts. Das klingt heute selbstverständlich, damals war es eine kleine Revolution. Amerika ist noch immer ein tief gespaltenes Land. Schwarze und weiße Künstler haben oft ein unterschiedliches Publikum. Doch Sam Cooke gelingt etwas, was damals nur den wenigsten gelingt. Seine Musik überschreitet diese Grenzen. Ein schwarzer Sänger erobert damit nicht nur sein eigenes Publikum, sondern ganz Amerika. Plötzlich läuft seine Musik überall, im Radio, in Diners, auf Partys, in Wohnzimmern. Und aus dem ehemaligen Gospelsänger wird über Nacht ein Superstar. Was Sam Cooke von vielen anderen Künstlern unterscheidet, ist seine Stimme. Sie ist kraftvoll, ohne laut zu sein, gefühlvoll, ohne kitschig zu wirken. Er singt nicht gegen die Musik an, er schwebt durch sie hindurch. Millionen Menschen verlieben sich in genau diesen Klang. Es folgt Hit auf Hit. Wonderful World, Chain Gang, Cupid, Twist in the Night Away, Another Saturday Night. Songs, die bis heute gespielt werden und die auch Jahrzehnte später noch Generationen von Musikerinnen und Musikern inspirieren. Selbst Elvis Presley schwärmt öffentlich von Sam Cooke und nennt You Send Me einen seiner Lieblingssongs. Je erfolgreicher Sam Cooke wird, desto genauer beobachtet er allerdings auch das Geschäft hinter der Musik. Er schaut sich Verträge an, er rechnet nach. Er fragt sich, wer an seinen Songs verdient. Und ihm wird schnell klar, obwohl er auf der Bühne der Star ist, verdienen andere oft mehr an seiner Musik als er selbst. Doch Sam genießt den Erfolg nicht einfach und er stellt sich eine Frage, die damals kaum ein schwarzer Künstler stellt. Warum sollen eigentlich andere mit meiner Musik reich werden? Während die Konzertsäle immer größer werden und die Schallplatten millionenfach verkauft werden, beginnt in Sam Cooke ein neuer Traum zu wachsen. Er will nicht nur der Mann sein, der auf der Bühne steht, er will der Mann sein, der die Regeln bestimmt und vielleicht sogar die Regeln einer ganzen Branche verändern kann. Und der Erfolg mit jedem neuen Hit gibt ihm recht. Er gründet seine eigene Plattenfirma, SAR Records. Kurz darauf folgt sein eigener Musikverlag. Plötzlich entscheidet nicht mehr nur ein Label, welche Songs veröffentlicht werden. Sam Cooke entscheidet selbst. Für einen afroamerikanischen Künstler Anfang der 1960er Jahre ist das nahezu revolutionär. Er besitzt die Rechte an vielen seiner Lieder, er investiert sein Geld in junge Talente und hilft schwarzen Musikerinnen und Musikern dabei, Verträge zu bekommen, von denen viele zuvor nur träumen konnten. In einer Zeit, in der afroamerikanische Künstler oft kaum Einfluss auf ihre eigene Karriere haben, baut Sam Cooke ein kleines Musikimperium auf. Freunde sagen später, er denke längst nicht mehr nur wie ein Sänger, sondern wie ein Unternehmer. Wie ein Mann, der verstanden hat, dass wahre Freiheit nicht erst auf der Bühne beginnt, sondern bei der Kontrolle über das eigene Leben. Doch genau diese Unabhängigkeit verändert auch seinen Blick auf die Welt. Sam Cooke beginnt genauer hinzusehen. Auf das Land, in dem er lebt, auf den Rassismus, auf die Ungerechtigkeit und auf die Frage, warum ein schwarzer Superstar zwar Millionen Menschen begeistern darf, aber trotzdem nicht überall willkommen ist.
Beeindruckend. Also wirklich beeindruckend, muss ich sagen, wie er das alles durchgesetzt hat und auch da sich hat nicht beirren lassen, genau hingeguckt hat und ja am Ende die richtige Frage gestellt hat auch, ne? Warum verdienen andere Menschen eigentlich an meiner Musik mehr Geld als ich, der sie ja nun erschafft? Und wenn man dir so zuhört, dann muss man ja sagen, Sam Cooke lebt zumindest von der Musikkarriere her, ja, einen amerikanischen Traum.
Ja, und genau das macht seine Geschichte auch so faszinierend. Also nach außen wirkt es ja wie so eine, ja, richtig krasse Erfolgsgeschichte. Ein Junge aus einfachen Verhältnissen wird einer der größten Stars des Landes. Aber das ist eben nur die eine Seite.
Weil du hast es ja gerade eben schon so ein bisschen angeteasert, ne, dass er merkt, dass er trotz seines Erfolgs nicht überall willkommen ist, also sprichst du wahrscheinlich über die Zeit, in der sich das Land befindet in dem Moment?
Ja, genau. Also wir sprechen ja hier über die späten 50er und frühen 60er Jahre und in vielen Bundesstaaten sind schwarze und weiße Menschen noch immer gesetzlich voneinander getrennt. Also es gibt getrennte Schulen, getrennte Restaurants, getrennte Toiletten und teilweise sogar getrennte Eingänge.
Ja, Wahnsinn. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ja. Und Sam Cooke kann Millionen Schallplatten verkaufen, er kann auch hunderte Konzerthallen füllen und er kann von weißen und schwarzen Fans gleichermaßen gefeiert werden. Und trotzdem gibt es Hotels, in denen er kein Zimmer bekommt oder Restaurants, in denen er nicht bedient wird. Also Orte, an denen seine Hautfarbe wichtiger ist als er als Mensch oder auch das, was er geleistet hat.
Mhm. Ja, traurig, aber wahr. Auf der Bühne ein Superstar, aber sobald das Licht ausgeht, ist er wieder ein, ich mache das jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, ein schwarzer Mann in einem tief gespaltenen Amerika.
Ja, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, denn Sam Cooke wird immer erfolgreicher, immer reicher, immer einflussreicher, aber er merkt halt gleichzeitig, Geld allein schützt ihn halt nicht vor Rassismus und auch der Ruhm nicht.
Und das scheint ihm wahrscheinlich mächtig gegen den Strich zu gehen.
Absolut, und zu Recht ja auch. Und aus dem Sänger, der halt über Liebe singt, wird langsam ein Mann, der beginnt, Fragen zu stellen. Warum ist das so? Warum gelten für schwarze Menschen andere Regeln? Warum verändert sich dieses Land so langsam?
Und diese Fragen, die er sich da stellt, führen ihn dann hinein, am Ende ja in eine der wichtigsten gesellschaftlichen Bewegungen der amerikanischen Geschichte.
Genau, denn aus dem gefeierten Entertainer wird langsam eine Stimme für Gleichberechtigung. Und ab diesem Moment verändert sich nicht nur seine Musik, sondern auch sein Leben. Anfang 1963. Sam Cooke ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Seine Songs laufen im ganzen Land, er verdient Millionen. Doch eines Abends erlebt er etwas, das ihn tief erschüttert. Nach einem Konzert reist Sam Cooke mit seiner Frau Barbara und einigen Freunden durch Louisiana. Sie haben ein Zimmer reserviert, ein modernes Motel. Es ist alles vorbereitet. Doch als sie an der Rezeption stehen, ändert sich die Stimmung schlagartig. Der Angestellte schaut Sam Cooke an, dann auf die Reservierung und sagt nur einen Satz: Für Schwarze gibt es hier keine Zimmer. Sam Cooke ist fassungslos. Er versucht ruhig zu bleiben. Er erklärt, wer er ist, dass sie reserviert haben, dass seine Familie müde ist. Doch all das spielt keine Rolle. Nicht der Name, nicht der Erfolg, nicht das Geld. Sie sollen verschwinden. Sam weigert sich. Es kommt zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Schließlich verlässt die Gruppe das Motel, doch die Geschichte ist noch nicht vorbei. Wenig später wird Sam Cookes Auto von der Polizei gestoppt. Er wird wegen angeblicher Ruhestörung festgenommen. Ausgerechnet einer der erfolgreichsten Musiker Amerikas sitzt plötzlich auf einer Polizeiwache, nur weil er ein reserviertes Hotelzimmer beziehen wollte. Freunde erzählen später, dass ihn dieses Erlebnis verändert hat. Zum ersten Mal begreift Sam Cooke, dass Selbstruhm ihn nicht vor dem alltäglichen Rassismus schützt, dass er auf der Bühne gefeiert wird und wenige Stunden später behandelt wird wie ein Mensch zweiter Klasse. Zur selben Zeit verändern sich auch die Vereinigten Staaten. Martin Luther King hält seine berühmten Reden, Malcolm X fordert einen radikaleren Weg. Amerika wirkt, als würde es jeden Tag ein Stück weiter auseinanderbrechen. Hunderttausende Menschen demonstrieren für Gleichberechtigung. In Birmingham werden Kinder bei Protesten von Polizeihunden angegriffen. In Washington versammeln sich Menschen aus dem ganzen Land und hören den Satz »I have a dream«. Und auch Sam Cooke beginnt sich zu fragen, reicht es noch, nur über Liebe zu singen oder braucht dieses Land inzwischen etwas anderes, eine Stimme, die Hoffnung gibt?
Also ich glaube, es war wichtig, dass du dieses Beispiel hier nochmal so geschildert hast, weil viele vielleicht einfach auch vergessen, wie schlimm das damals war. Und ich muss sagen, beim Zuhören macht einen das ja auch wirklich unglaublich wütend, ne?
Ja.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja.
Also mich macht das auch
total richtige Aggression aus.
Ja, bei mir auch. Und klar, Sam Cooke gehört zu den berühmtesten Sängern des Landes. Millionen Menschen kaufen seine Platten. Aber auch unabhängig natürlich seines Ruhms kann es halt nicht sein, dass es so eine Zweiklassengesellschaft gibt. Ja, also egal, ob jemand. Also
niemand darf so behandelt werden.
Niemand, wirklich niemand. Und darum, ja, ich gebe dir recht, auch mich macht es sehr wütend.
Und er ist ja auch kein Einzelfall. Also ich glaube einfach nur, sein Beispiel zeigt, wie schlimm die Situation damals einfach war, dass selbst ein Mann, der so berühmt ist, so behandelt wird. Das ist ja nur, ne? Das ist einfach das Beispiel dafür, wie schlimm das alles war.
Ja, genau. Und wir sprechen über die frühen 60er Jahre und die Rassentrennung ist eben in vielen Teilen der USA noch Alltag. Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es getrennte Restaurants gab, getrennte Toiletten. Und niemand ist halt davor geschützt.
Und du hast es ja gerade als Wendepunkt in seinem Leben bezeichnet.
Genau, also dieser Vorfall gilt für viele Biografien als einer der entscheidenden Wendepunkte in seinem Leben. Der Musikjournalist Peter Guralnick beschreibt in seiner Biografie Dream Boogie, dass Sam Cooke bis dahin vor allem an eines geglaubt hat, an Erfolg. Er war überzeugt, dass wirtschaftliche Unabhängigkeit und eigener Erfolg mehr verändern könnten als große politische Reden. Doch nach diesem Erlebnis beginnt er halt zu begreifen, dass ja dieser Ruhm, diese Millionenverkäufe ihn nicht vor Rassismus schützen.
Und aus dieser Erfahrung heraus passiert dann was?
Also viele Menschen aus seinem Umfeld sagen später, dass Sam Cooke dadurch nachdenklicher geworden ist. Also er hat sich viel intensiver mit der Bürgerrechtsbewegung beschäftigt. Er verfolgt die Reden von Martin Luther King. Er trifft sich mit Malcolm X. Ja, und gleichzeitig erlebt er halt auch selbst immer wieder, wie tief die Ungleichheit in den Vereinigten Staaten zu dem Zeitpunkt noch verwurzelt ist.
Und somit trifft er dann auch die Entscheidung, irgendwann nicht mehr nur Liebeslieder zu singen. Wahrscheinlich.
Klar, also aus dem Mann, der mit Songs wie Cupid oder Wonderful World halt Millionen Menschen begeistert hat, wird dann ein Künstler, der seine Stimme auch für anderes, für Gutes, für Gleichberechtigung einsetzen will.
Und ich gehe davon aus, dass daraus dann eines dieser so bedeutenden Lieder der amerikanischen Musikgeschichte geworden ist.
Genau, ein Lied, das bis heute Hoffnung macht und das tragischerweise nur wenige Monate vor seinem Tod erscheint. Ende 1963. Sam Cooke wirkt nach außen erfolgreicher denn je. Seine Konzerte sind ausverkauft, seine Songs laufen im Radio, aber innerlich hat sich etwas verändert. Immer häufiger beschäftigt ihn die Frage, welche Verantwortung ein Künstler eigentlich trägt. Kann Musik mehr sein als Unterhaltung? Kann ein Lied Menschen verändern? Einen entscheidenden Anstoß erhält Sam Cooke, als er Bob Dylans Song Blowin' in the Wind hört. Ein junger weißer Volkssänger singt plötzlich über Freiheit, Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Wandel. Sam Cooke ist tief beeindruckt. Später soll er zu Freunden gesagt haben, es beschäme ihn fast, dass ausgerechnet ein weißer Musiker ein solches Lied geschrieben habe und nicht er selbst. Von diesem Moment an lässt ihn der Gedanke nicht mehr los. Er beginnt zu schreiben, nicht über verlorene Liebe, nicht über eine durchtanzte Nacht, sondern über Hoffnung, über Zweifel und über den Traum von einer besseren Zukunft. Dabei fließen viele Erfahrungen seines eigenen Lebens in den Text ein. Die Demütigung vor dem Motel in Louisiana, die alltägliche Diskriminierung, die Gespräche mit Freunden aus der Bürgerrechtsbewegung und die Hoffnung, dass sich Amerika eines Tages verändern könnte. Anfang 1964 nimmt Sam Cooke den Song schließlich im Studio auf. Er weiß sofort, das ist kein gewöhnlicher Hit, das ist sein persönlichstes Lied. Als A Change Is Gonna Come erscheint, sind viele Menschen überrascht. Die orchestrale Musik, der ernste Text, die melancholische Stimmung. Das alles klingt völlig anders als die fröhlichen Liebeslieder, für die Sam Cooke berühmt geworden ist. Doch genau deshalb berührt der Song so viele Menschen. Für die Bürgerrechtsbewegung wird A Change Is Gonna Come schnell zu einer Hymne, zu einem Lied über Hoffnung und Würde und über den Glauben daran, dass selbst die tiefsten Ungerechtigkeiten eines Tages überwunden werden können. Niemand ahnt, dass Sam Cooke diesen Wandel selbst nicht mehr erleben wird.
Ganz kurz, bevor wir gleich dann zu dem Verbrechen kommen, muss man natürlich sagen, dass das auch irgendwie so eine ganz bittere Tragik des Lebens ist, dass er diesen Song schreibt, wie du ja auch sagtest, seinen persönlichsten Song, der dann ja auch zu einer Hymne der Bürgerrechtsbewegung wird und er das am Ende gar nicht mehr miterlebt.
Ja, wenn man sich das alles mal so vor Augen führt, also ich habe da bei der Recherche schon auch Gänsehaut gehabt.
Ja, dieses Lied wirkt heute, würde ich sagen, fast wie ein Vermächtnis.
Nicht nur du empfindest das so, sondern halt sehr, sehr viele Menschen. Ich habe ja schon gesagt, das ist so sein persönlichster Song und der klingt auch wie eine Zusammenfassung seines Lebens. Ja, also ich meine, der Song geht los mit den Worten I was born by the river in a little tent. Also ich wurde an einem Fluss in einem kleinen Zelt geboren. Damit spielt er ja auch seine Herkunft im Süden der USA an. Also auf ein einfaches Leben, auf die Armut. Und gleichzeitig beginnt der Song aber auch mit einer Reise und die berühmteste Zeile dieses Songs, die sicherlich auch viele Hörer kennen, ist It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Also es war ein langer, langer Weg, aber ich weiß, dass diese Veränderung kommen wird. Und ja, da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man jetzt natürlich rückwirkend weiß, diese Veränderung kam auch, aber Sam Cooke hat sie halt nicht mehr miterlebt.
Ja, weil er nur wenige Monate nach der Veröffentlichung stirbt.
Los Angeles, Donnerstag, 10. Dezember 1964. Es ist ein milder Abend in Hollywood. Sam Cooke ist gut gelaunt. Er verabredet sich mit seinem langjährigen Freund und Musikproduzenten Al Schmidt und dessen Ehefrau Joan im Martoni's Restaurant, einem der beliebtesten Treffpunkte der Musik- und Filmszene. Sie essen gemeinsam, sie trinken Martinis, sie reden über Musik, über neue Projekte. Nichts deutet darauf hin, dass dieser Abend anders verlaufen wird als viele zuvor. Während des Essens fällt Sam Cooke eine junge Frau auf. Sie heißt Elisa Boyer und ist 22 Jahre alt. Die beiden kommen ins Gespräch. Was genau zwischen ihnen passiert, wird später unterschiedlich erzählt. Fest steht nur, als Sam Cooke das Restaurant verlässt, steigt Elisa Boyer zu ihm ins Auto. Es ist das letzte Mal, dass Al Schmidt seinen Freund lebend sieht. Eigentlich wollten sich die beiden Männer später noch einmal treffen, im berühmten Nachtclub PJs. Doch dazu kommt es nicht. Als Sam Cooke und Elisa Boyer dort eintreffen, hat der Club bereits geschlossen. Die Türen bleiben zu. Es folgt eine kleine Entscheidung, die später vielleicht alles verändert. Was danach geschieht, gehört bis heute zu den umstrittensten Minuten der Musikgeschichte. Statt nach Hause zu fahren, steuert Sam Cooke seinen Ferrari Richtung Süden, fast 20 Kilometer. Weg von den hellen Straßen Hollywoods, hinunter nach South Central Los Angeles. Ein Viertel, das damals für Kriminalität, Prostitution und Gewalt bekannt ist. Kurz nach Mitternacht hält der Wagen vor dem Hacienda Motel. Kein Luxushotel, kein Ort, an dem man einen Weltstar erwarten würde, sondern ein einfaches Stundenmotel. Zimmer konnten hier für wenige Dollar gemietet werden. Bis heute fragen sich Freunde und Biografen, warum ausgerechnet hier? An der Rezeption meldet Sam Cooke sich als Mr. Cooke ohne E an. Er bezahlt das Zimmer, Zimmer 28. Dann verschwinden er und Elisa Boyer hinter der Tür. Was in den nächsten Minuten geschieht, weiß bis heute niemand mit letzter Sicherheit. Denn von diesem Moment an gibt es keine neutralen Zeugen mehr, nur noch Aussagen und genau diese Aussagen werden den Fall bis heute prägen. Nach der späteren Aussage von Elisa Boyer verändert sich Sam Cookes Verhalten im Motelzimmer. Sie behauptet, er halte sie gegen ihren Willen fest. Als sich eine Gelegenheit bietet, flieht sie. Sie schnappt sich einen Teil ihrer Kleidung und rennt aus dem Zimmer. Den Rest lässt sie zurück. Barfuß und nur teilweise bekleidet läuft sie über den Parkplatz des Hacienda Motels und verschwindet in der Dunkelheit. Wenige Augenblicke später bemerkt Sam Cooke, dass Elisa Boyer verschwunden ist. Er verlässt Zimmer 28, er trägt eine Hose und ein Sakko. Ein Hemd hat er nicht an. Mehrere Gegenstände bleiben im Zimmer zurück. Cook sucht nach der jungen Frau, er ruft ihren Namen, dann geht er zum Büro der Motel-Managerin Bertha Franklin. Was dort in den nächsten Sekunden geschieht, kennen wir nur aus den Aussagen der Beteiligten. Bertha Franklin berichtet später, Sam Cook habe laut gegen die Tür gehämmert. Als sie öffnet, soll er das Büro betreten und immer wieder gefragt haben, where's the girl, wo ist das Mädchen? Franklin sagt, sie habe Angst gehabt. Sie greift zu einer Pistole, die sie hinter dem Tresen aufbewahrt. Nach ihren Angaben kommt es dann zu einem Gerangel. Sie schlägt Sam Cook zunächst mit einem Besenstiel gegen den Kopf, doch der Sänger lässt nicht von ihr ab. Dann zieht Bertha Franklin den Abzug. Ein einzelner Schuss fällt. Die Kugel trifft Sam Cook mitten in die Brust, er bricht zusammen. Doch damit ist die Auseinandersetzung noch nicht vorbei. Nach Bertha Franklins Aussage steht Cook trotz der Schussverletzung noch einmal auf. Sie schlägt erneut mit dem Besenstiel auf ihn ein, erst dann bleibt er regungslos liegen. Als Polizei und Rettungskräfte kurze Zeit später eintreffen, können sie nur noch seinen Tod feststellen. Sam Cook wurde 33 Jahre alt. Noch in derselben Nacht beginnen die Ermittlungen. Für die Polizei wirkt der Fall zunächst eindeutig. Eine Motel-Managerin, eine flüchtende Frau, ein tödlicher Schuss, Notwehr. Doch außerhalb des Hacienda Motels macht fast sofort eine ganz andere Geschichte die Runde. Denn noch bevor Sam Cook beerdigt wird, stellen Freunde, Musiker und seine Familie genau dieselben Fragen, die bis heute niemand endgültig beantworten konnte.
Ja, also ich habe auch einige Fragen, die wir hoffentlich noch klären. Da bekommt man aber irgendwie schon Gänsehaut bei der Geschichte. Weil, ich sag mal so, so ein paar Dinge kamen mir da auch gerade ein bisschen spanisch vor.
Ja, und das, also es ist ja auch alles so unfassbar schnell gegangen. Eben sitzt Sam Cook noch mit Freunden in einem Restaurant in Hollywood und wenige Stunden später liegt er halt tot auf dem Boden eines Motels und niemand kann sich erklären, wieso er in dieses Motel gefahren ist.
Ja, also Bettina, das habe ich mich nicht gefragt. Das ist irgendwie die einzige Frage, die ich mir nicht gestellt habe, weil das für mich, also für mich war das irgendwie relativ eindeutig. Ich habe das so interpretiert, als hätten die beiden sich zum Sex treffen wollen.
Ja, ich weiß trotzdem nicht, warum man dann 20 Kilometer aus der Stadt rausfahren muss, also im Stadtzentrum.
Weil er vielleicht nicht wollte, dass das jemand mitkriegt und er vielleicht Angst hatte, dass wenn er in eins von diesen guten Hotels geht, wo er geht, dass sich das da vielleicht irgendwie schneller rumspricht. Keine Ahnung. Also.
Mm.
Na gut. Also, aber mal von vorne. Eigentlich müssten doch jetzt zu diesem Zeitpunkt Mordermittlungen beginnen, oder?
Ja, das würde man erwarten. Aber tatsächlich scheint der Fall eigentlich erstaunlich schnell geklärt zu sein für die Ermittler.
Weil?
Ja, für die Ermittler ist das erstmal ganz klar Notwehr.
Okay, aber das scheinen ja nicht alle so zu sehen.
Nee, weil während sich bei den Behörden ja schon früh diese Richtung andeutet, beginnt außerhalb der Ermittlungen eine ganz andere Diskussion. Also die ersten Zweifel entstehen praktisch sofort. Ja, Freunde, Musiker, Familienangehörige und schließlich auch Journalisten fragen sich, ist das denn wirklich alles so passiert, wie es offiziell dargestellt wird?
Also beginnt die eigentliche Ermittlung gar nicht erst im Polizeirevier, sondern in der Öffentlichkeit?
Ja, vor allem in den Zeitungen. Also klar, damals gab es ja jetzt noch keine Internetforen, wo man sich austauschen konnte. Besonders spannend finde ich einen Artikel im Chicago Defender, weil dort erscheint nur wenige Wochen nach Sam Cooks ein Artikel mit der Überschrift The Mysterious Death of Sam Cook. Also allein dieser Titel, diese Headline zeigt ja schon, dass viele Menschen den Fall eben nicht als abgeschlossen betrachten.
Ja, also kann ich total verstehen, weil ich hatte ja auch schon eingangs gesagt, ich habe sehr viele Fragen und ich würde sagen, lass uns das echt mal durchgehen. Also lass uns mal das mal Schritt für Schritt jetzt genau angucken, was da alles genau passiert ist, was untersucht wurde, was nicht, was es für Theorien gibt. Und also wir spielen jetzt quasi mal Ermittler, würde ich sagen, oder? Darauf habe ich Lust.
Gute Idee. Ja, lass das mal machen.
Also meine erste Frage wäre jetzt, was passiert eigentlich unmittelbar nach Sam Cooks Tod?
Also noch in der Nacht trifft die Polizei im Hacienda Motel ein, der Tatort wird abgesperrt, die Beteiligten werden befragt. Ja, und da zeichnet sich eben schon sehr früh für die Ermittler ein klares Bild ab. Und sie stützen sich im Wesentlichen auf drei Personen. Erstens auf Elisa Boyer, die junge Frau, die mit Sam Cooke ins Motel gefahren ist. Zweitens auf Bertha Franklin, die Motel-Managerin, die den tödlichen Schuss abgegeben hat. Und drittens auf Evelyn Carr, die Besitzerin des Motels, die sich zum Zeitpunkt des Geschehens nicht im Büro befindet, aber später angibt, Teile der Auseinandersetzung mitgehört zu haben.
Okay, also die gesamte Rekonstruktion der letzten Minuten basiert im Grunde auf den Aussagen von drei Frauen.
Genau, und das ist wichtig, denn es gibt da keine Überwachungskameras, es gibt auch wirklich auch keine neutralen Augenzeugen, weder im Zimmer noch auf dem Flur. Es gibt also, wie gesagt, keine Videoaufnahmen. Also alles, was wir über die letzten Minuten wissen, stammt aus diesen Aussagen, ergänzt dann eben durch die Spuren am Tatort und die rechtsmedizinischen Untersuchungen.
Und war die Frau, die geschossen hat, Bertha Franklin, ebenfalls Afroamerikanerin?
Ja, doch, war sie auch, ja.
Okay, gut. Also das heißt, ein, sage ich mal, rassistisches Motiv kann man relativ schnell ad acta legen in dem Fall.
Ja.
Okay. Und wie berichten die Zeitungen damals darüber?
Also die ersten Berichte orientieren sich fast vollständig an den Informationen der Polizei. Die Los Angeles Times berichtet bereits am 11. Dezember 1964, dass Sam Cooke von einer Motelmanagerin erschossen wurde, nachdem eine junge Frau aus seinem Zimmer geflohen sei und behauptet habe, Cooke habe sie gegen ihren Willen festgehalten. Und der Artikel beschreibt den Fall zunächst als einen mutmaßlichen Notwehrfall und stützt sich dabei auf die Aussagen der Ermittler und der Beteiligten.
Okay, also das heißt, wer morgens die Zeitung aufschlägt, bekommt damals eine relativ klare Geschichte präsentiert.
Genau, also die Schlagzeilen vermitteln den Eindruck, dass die Ermittler schon sehr früh eine Erklärung für die Ereignisse gefunden haben. Eine Frau flieht, eine zweite Frau schießt aus Angst. Ein tragischer, aber nachvollziehbarer Ablauf.
Okay, und die Kritik entsteht dann genau wodurch?
Also die Kritik, die kommt von außen, also von Freunden, von Musikerkollegen, von der Familie und halt dann eben auch von Journalisten. Für all diese Leute waren sich die Ermittler zu schnell sicher. Und haben deswegen in den Augen der Kritiker sich vielleicht nicht alles ganz genau angeschaut.
Mhm. Dann lass uns doch mal auf die Verletzung gucken. Also die scheinen ja schon ziemlich schlimm gewesen zu sein. So, was ich da zwischendurch mal gelesen habe, das muss ja relativ heftig gewesen sein. Ich habe mal gehört, dass Freunde irgendwie den Leichnam gesehen haben und gesagt haben, die hätten ihn kaum wiedererkannt.
Also das ist tatsächlich einer der Punkte, über die schon kurz nach seinem Tod eben diskutiert wird. Denn der tödliche Schuss erklärt ja, warum Sam Cooke stirbt. Und auch die Attacke mit dem Besenstiel erklärt schon auch einige Verletzungen. Aber Freunde und Angehörige sprechen später halt von zahlreichen weiteren Verletzungen.
Insgesamt, wie viele Verletzungen waren denn das?
Also gesichert ist zunächst einmal die Schussverletzung in der Brust, das ist ja auch letztlich die Todesursache. Außerdem steht halt fest, ja eben, dass es vor dem Schuss zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Sam Cooke und Bertha Franklin gekommen sein muss. Das deckt sich sowohl mit ihrer Aussage als auch mit den Spuren am Tatort.
Aber sie sagt doch auch, dass sie ihn mit dem Besenstiel auf den Kopf und auf den Oberkörper geschlagen hat und sie dann danach geschossen hat und dann ist er nochmal aufgestanden und dann hat sie nochmal zugeschlagen.
Genau. Und dann hat sie erneut zugeschlagen. So. Und darum sagen halt die Ermittler später auch, ja gut, aber viele der äußeren Verletzungen könnten halt aus diesem Gerangel stammen. Das ist zunächst einmal eine nachvollziehbare Erklärung von Seiten der Ermittler. Ne?
Okay, und dann verstehe ich jetzt aber nicht, warum die Freunde sich so über diese Verletzung wundern.
Die Freunde sprechen vor allem von einem stark geschwollenen Gesicht, von zahlreichen Verletzungen und Blutergüssen so. Und halt eben davon, was du ja auch gehört hast, dass sie ja vor der Beerdigung den Leichnam von Sam Cooke gesehen haben und ihn einfach nicht mehr wiedererkannt haben. Und da ist natürlich die Frage, man muss schon sehr rabiat mit einem Besenstiel auf einen anderen Menschen sehr, sehr häufig einschlagen, dass am Ende sein Gesicht so geschwollen ist, dass es nicht mehr wiederzuerkennen ist.
Okay, also kurz gesagt, in den Augen von Sam Cookes Freunden und Angehörigen passt das Verletzungsbild nicht zu den angegebenen Schlägen.
So. Genau, genau. Okay. Und jetzt muss man natürlich sagen, so diese Beschreibungen stammen halt aus, ja, aus den Aussagen von Angehörigen und Wegbegleitern und die sind natürlich auch emotional total angegriffen, ja, aber letztlich ersetzen diese Aussagen halt keinen medizinischen Befund.
Okay, und die Gerichtsmedizin, die wird ja wohl auch irgendwas dazu gesagt haben?
Also die Gerichtsmedizin, die kommt zu keinem Ergebnis, das jetzt auf eine Misshandlung vor dem Schuss hindeuten würde. So, die offizielle Bewertung lautet, Sam Cook stirbt an einer Schussverletzung und die übrigen Verletzungen werden im Zusammenhang mit der körperlichen Auseinandersetzung mit dem Besenstiel auch erklärt. Und einen Hinweis auf weitere Täter oder auf Verletzungen, die sich damit nicht vereinbaren lassen, sehen die Ermittler damals nicht.
Okay. Gut, aber dann ist das ja aus zumindest rechtsmedizinischer Sicht relativ eindeutig.
Genau, und das ist auch wichtig, das auch nochmal zu betonen, denn gerade in diesem Fall vermischen sich auch bis heute gesicherte Fakten mit späteren Erzählungen. Also wenn wir bei den offiziellen Unterlagen bleiben, dann erklären die Ermittler die sichtbaren Verletzungen mit dem Kampf zwischen Sam Cook und Bertha Franklin.
Okay.
Neben den Verletzungen gibt es aber für viele Menschen halt noch weitere Ungereimtheiten in dem Fall. Auch zum Beispiel eine Frage, die schon der Chicago Defender Anfang Januar 65 dann auch aufwirft, ist die Frage nach dem Geld, das Sam Cook an diesem Abend bei sich gehabt haben soll und wo das Geld eigentlich abgeblieben ist.
Also wie viel war das denn?
Mehrere Freunde berichten, dass Cook an diesem Abend wirklich mehrere tausend Dollar bei sich gehabt haben soll. Je nach Quelle ist von rund 5.000, teilweise sogar von 7.000 Dollar die Rede.
Und hat die Polizei, also die schauen ja dann immer, was da so gefunden wird im Hotelzimmer, auch in den Klamotten. Haben die da überhaupt was gefunden oder nicht?
Also sie haben deutlich weniger Geld gefunden und genau deshalb greift der Chicago Defender ja diese Frage auch auf. Und der Autor fragt halt ganz offen so, ja okay, wo ist das Geld? Und es gibt darauf halt keine eindeutige Antwort. Die Ermittler finden keinen Beweis dafür, dass Geld gestohlen wurde.
Ja, gleichzeitig gut. Stopp, aber das ist ja wohl auch ein bisschen schwierig. Ja. Also wie kannst du Beweise dafür finden, dass Geld gestohlen wird, außer es gibt einen Zeugen, der sagt, der hatte definitiv 5.000 Euro Bargeld in seiner Tasche. Okay, aber es kann ja auch sein, dass er es auf dem Weg dahin ausgegeben hat.
Ja,
also, ne?
Und gleichzeitig lässt sich jetzt aber heute auch im Umkehrschluss nicht mehr sicher nachvollziehen, wie viel Bargeld er halt tatsächlich bei sich hatte. Ne? Also diese unterschiedlichen Angaben, die stammen ja überwiegend von Freunden und Bekannten.
Ja, also sagen wir mal so, man sollte keine Raubmordtheorie daraus ableiten.
Nein, nein. Aber es ist eben eine der Fragen, die schon damals öffentlich diskutiert werden. Und darum gehört sie einfach auch zu den Ungereimtheiten des Falls.
Okay, dann lass uns nochmal auf die Frage kommen, die für mich so eindeutig war, für viele andere scheinbar nicht. Ich habe ja von Anfang an gesagt, mein Gefühl war irgendwie, der hat sich mit der da im Hotel getroffen für ein ja, kleines, sagen wir mal, Liebesspiel, wie auch immer man das jetzt bezeichnet. Das war aber für viele nicht so klar, ne?
Nee, also vor allem für viele Journalisten war das nicht klar. Also das ist schon so eine große Frage, die immer wieder, ich habe mich da wirklich durch zahlreiche Zeitungsartikel in irgendwelchen Archiven, ja, habe ich da gestöbert. Und das ist wirklich eine Frage, die immer wieder aufgekommen ist und immer wieder gestellt wurde. Wieso ist der überhaupt in dieses Hacienda Motel gefahren? Ne? Und
aber Entschuldigung, ich muss jetzt aber noch mal fragen, aber es sind sich schon alle einig, dass der da das Sex der Hintergrund für dieses Treffen war?
Nee.
Sie wundern sich nur über den Ort?
Nee, also es ist gar nicht klar, warum der mit der weggefahren ist. Ob der mit der nur was trinken gehen wollte oder ob der ja sich mit ihr im Hotel vergnügen wollte, das ist überhaupt nicht klar, was eigentlich der Plan war.
Aber was sagt sie denn?
Ja, sie sagt, sie ist mit ihm ins Hotel gefahren und da wollte er sie vergewaltigen. Aber sie hat nicht gesagt, der Hintergrund, warum wir in das Hotel gefahren sind, ist.
Das ist auch irgendwie schon merkwürdig, finde ich. Also du musst doch auch als Opfer mal erklären, warum du überhaupt mit einem Menschen dahin fährst.
Gut, aber wir haben die Frage jetzt geklärt. Du hast ja jetzt gesagt, warum sie dahin gefahren sind.
Nee.
Und dann brauchen wir jetzt auch nicht mehr weiter über die Theorien zu diesem Motel. Also ich kann halt dazu nur sagen, es ist halt so, dass er halt einfach ja quer durch L.A. gefahren ist, in so ein ganz einfaches Stundenmotel, in ein Motel, das damals auch keinen guten Ruf hatte und sich halt viele einfach nicht verstehen, warum er da in so ein abgelegenes, schäbiges Hotel irgendwie gefahren ist.
Also auf dem Weg dorthin hat er ja zahlreiche andere Motels und Hotels irgendwie passiert. Ja, also so, warum nimmt er dann nicht irgendwie das erstbeste Stunden-Motel, was da auf dem Weg liegt? Wieso fährt er halt so weit raus?
Okay, gut, jetzt macht es für mich wieder Sinn. Also, ne? Also, wenn er da an 10 anderen noch vorbeikommt, dann verstehe ich, warum man sich fragt, warum ausgerechnet das?
Ja, und man muss auch sagen, auch die Ermittler finden darauf keine Antwort. So. Weder die Ermittler noch die Journalisten und auch, ja, die Autoren der Biografien, die können am Ende auch nur Vermutungen anstellen.
Was aber, finde ich, zu meiner Theorie passt, die ich am Anfang gesagt habe, dass ich halt vielleicht eher irgendwie nicht erkannt werden wollte oder sonst irgendwas, ist ja, dass er sich als Mr. Cook ohne E in dieses Buch einträgt.
Ja, also ich glaube auch, dass er dahin gefahren ist, weil er ein paar Stunden Spaß haben wollte und weil er halt nicht wollte, dass ihn irgendwo jemand erkennt. Und darum natürlich auch der andere Name.
Obwohl es ja ziemlich doof ist, ich muss da immer an Notting Hill denken, wo sich Julia Roberts irgendwie unter so einem Disney-Namen Pocahontas oder sowas irgendwie, keine Ahnung, ob ich das richtig erinnere. Also wenn du schon einen anderen Namen nimmst, dann nimm doch wirklich einen ganz anderen und nicht einen, der genauso klingt wie deiner.
Naja, es ist ja eigentlich sein Geburtsname ohne E, ne?
Ja, ja, genau. Aber er ist halt unter Cook mit E hinten berühmt geworden.
Ja,
wir werden es nicht mehr herausfinden. Das ist aber trotzdem total spannend. Aber wir müssen doch bitte jetzt nochmal über diese Elisa Boyer sprechen. Also die Frau, mit der Sam Cook an diesem Abend überhaupt in diesem Hacienda Motel war.
Ja, lass uns doch mal über alle drei Frauen sprechen, die ausgesagt haben.
Gehen wir die mal einzeln durch. Also wir haben ja jetzt gerade schon, ich habe ja schon gerade mehrere Fragen gestellt. Warum war sie eigentlich da? Was hat sie nochmal behauptet? Aber was wissen wir denn eigentlich zu ihr? Welche Background-Informationen gibt es über diese Frau?
Viele Background-Informationen gibt es über sie nicht, weil sie halt einfach bis zu jener Nacht praktisch unbekannt war. Ja? Also sie gerät erst durch Sam Cooks Tod ja ins Zentrum der Öffentlichkeit. Und was man eigentlich nur weiß, ist, dass sie damals 22 Jahre alt war.
Und dass sie mit ihm im Zimmer 28
genau.
war.
So, und ihre Aussage ist halt am Ende entscheidend. Also, weil sie die einzige Person ist, die mit Sam Cook gemeinsam im Zimmer 28 war. Und ohne ihre Aussage wüssten die Ermittler praktisch nichts über die Minuten vor der Auseinandersetzung im Büro der Motelmanagerin.
Okay, und fassen wir nochmal zusammen. Wenn ich das richtig erinnere, sagt sie, sie ist mit ihm dahin, die Situation ist dann gekippt, er hat sie irgendwie gegen ihren Willen festgehalten, sie hat dann Schiss bekommen und dann hat sie ihre Sachen genommen und ist
genau.
geflohen, hat das Hotelzimmer verlassen.
Sie sagt erstmal, dass Sam Cook sie zunächst freundlich behandelt hat und dass sich aber im Hotelzimmer selbst dann die Situation und die Stimmung völlig verändert hat. Und sie behauptet, ja, Sam Cook habe sie gegen ihren Willen festgehalten, habe versucht, sie zu vergewaltigen, sie aufs Bett geschmissen, sie hat Angst bekommen und als sich dann eine Gelegenheit ergeben hat, ist sie dann geflohen und eben nur teilweise bekleidet, weil sie in der Eile jetzt nicht mehr all ihre Sachen habe mitnehmen können.
Okay, gut. Das ist natürlich ein sehr klares Narrativ. Er ist der Aggressor und sie ist in dem Fall das Opfer. Ne?
Genau, ja. Und er ist ja dann eben rausgerannt und hat sie gesucht und hat rumgeschrien und ist dann eben, ja, laut Aussage von Bertha Franklin, der Motelmanagerin, in das Motelbüro gestürmt. So, auf der Suche nach Elisa Boyer.
Mhm.
Aber genau an Elisa Boyer entzünden sich später viele Zweifel und da muss man jetzt zeitlich wirklich sauber trennen, denn zum Zeitpunkt der Ermittlungen gibt es nichts, was ihre Glaubwürdigkeit grundsätzlich in Frage stellt. Also für die Polizei ist sie zunächst einmal eine Zeugin und mutmaßlich Geschädigte und Jahre später wird dann aber über ihre Vergangenheit gesprochen. Also in den Jahren nach Sam Cooks Tod wird Elisa Boyer mehrfach festgenommen, sogar auch verurteilt. Sie wurde unter anderem in Hollywood wegen Prostitution verhaftet und 1979 wegen Mordes zweiten Grades in Zusammenhang mit dem Tod eines Freundes für schuldig befunden. Und ja, wie gesagt, man muss das halt zeitlich sehr klar trennen, weil sie war halt noch nicht auffällig zu dem Zeitpunkt, als sie Sam Cook getroffen hat. Zumindest gibt es darüber keine Dokumentation. Und nachdem sie dann halt auch wegen Prostitution verhaftet wurde und immer mehr Details so ans Licht gekommen sind, über die Jahre verteilt, gibt es halt viele Menschen, die ja ihre Glaubwürdigkeit halt anders einschätzen würden, als sie es noch zum Tatzeitpunkt vielleicht getan haben.
Ja, verständlicher irgendwie auch, finde ich. Also, wo ich das jetzt gerade gehört habe, die ganze Liste an Vergehen, das ist ja nicht, sie hat meinen Lippenstift geklaut.
Absolut.
Ist ja schon ein bisschen mehr.
Absolut. Und es gibt halt eben diese These, dass ja sie auch zum damaligen Zeitpunkt schon als Prostituierte gearbeitet hat. Und ja, da wären wir wieder bei dem verschwundenen Geld. Ne? Also es gibt die These.
Und bei dem Thema
genau,
Sex.
Genau, es gibt eben die These, dass als er ins Badezimmer ging, sie dann mit seinem Bargeld und den Kreditkarten sich halt auf und davon gemacht hat. Und das ein Grund sein könnte, wieso er so
ausgerastet
wütend
ist.
War, ausgerastet ist und sie auch unbedingt finden wollte.
Ja, und sag mal, gab es denn damals aber keine Widersprüche in ihrer Aussage?
Offenbar nicht. Also die Ermittler haben ihr geglaubt. Und ja, und klar, natürlich, also ist verständlich, dass dann irgendwann Zweifel vielleicht an ihrer Glaubwürdigkeit aufgekommen sind, aber das sagt jetzt natürlich nichts darüber aus, ob sie in dieser Nacht die Wahrheit gesagt hat oder nicht, ne?
Ist ja auch fairerweise, wenn der andere tot ist, muss man an der Stelle natürlich auch sagen, ganz schwer überhaupt nachzuvollziehen, was da in diesem Hotelzimmer passiert ist, weil am Ende ein Streit, ein verbaler Streit oder eine verbale Drohung kannst du halt natürlich nicht beweisen. Also es gibt ja keine Schwarz-auf-Weiß-Belege. Wäre er ihr gegenüber gewalttätig geworden, hätte sie das behauptet, hätte man natürlich gucken können, ob sie Verletzungen am Körper hat, ne? Und ob die ihre Aussage zu ihrem Verletzungsbild passt. Aber wenn sie am Ende sagt, ja, sie hat sich von ihm verbal bedroht gefühlt und sie hatte das Gefühl, er wollte sie vergewaltigen. Wie willst du das beweisen? Also wie willst du auch das widerlegen? Ja?
Ja, nicht nur verbal, sondern sie sagt ja schon, dass er sie auch aufs Bett geschmissen hat und so, ne? Aber klar, wenn sie davon natürlich...
Klar, aber aufs Bett schmeißen, da kommen ja jetzt nicht automatisch Verletzungen.
Genau, ja.
Ne?
Also,
ja.
Entscheidend ist, glaube ich, halt hier nur so, dass die grundlegende Geschichte im Wesentlichen gleich bleibt. Also sie sagt von Anfang an, dass sie geflohen ist, weil sie sich bedroht gefühlt hat. Und egal, wie man jetzt ihre Aussage bewertet, ist diese Aussage einfach der Schlüssel zu dieser Nacht. Ne?
Ja und nein, finde ich, weil am Ende ist sie ja nicht die Täterin. Also sie ist ja nicht diejenige, die den tödlichen Schuss abgegeben hat. Das war ja die Bertha Franklin. Und die ist ja also mindestens genauso wichtig in der Geschichte. Was weißt du über die?
Also Bertha Franklin ist die Nachtmanagerin des Hacienda Motels. Sie arbeitet dort allein und ist dann auch für die Rezeption verantwortlich gewesen. Und ja, klar, sie hat natürlich auch eine Schlüsselrolle in diesem Fall, weil sie ja die Frau ist, die dann Sam Cook eben aufgesucht hat, nachdem Elisa Boyer eben aus dem Zimmer geflohen ist.
Ja, und sie ist die Person, die behauptet, sie musste sich wehren.
Ja, ja, und sie ist, ja, genau. Sie ist auch die einzige Person, die letzten Sekunden vor dem Schuss dann auch schildern kann.
Und wie genau rekonstruiert sie die letzten Minuten?
Sie sagt, sie habe plötzlich lautes Hämmern an ihrer Bürotür gehört. Und da stand dann Sam Cook vor ihr und hat immer wieder gefragt, where's the girl, also wo ist das Mädchen? Und nach ihrer Darstellung hat Sam Cook sie dann anschließend zurück in ihr Büro, also weiter rein ins Büro gedrängt und hat dann dort angefangen, nach Elisa Boyer zu suchen.
Okay, und dann nimmt sie erst den Besenstiel, um sich zu wehren. Sie kriegt Angst, sie nimmt den Besenstiel, sie schlägt zu und als sie merkt, das bringt nichts, greift sie zur Waffe und schießt.
Genau, und trotzdem ist der Kampf danach ja dann auch noch weitergegangen. Und das ist eigentlich so der finde ich, einer der ungewöhnlichsten Punkte ihrer Aussage. Also, dass sie berichtet, dass er trotz des Schusses noch einmal aufgestanden sei. Und dann hat sie noch mal mit dem Besenstiel auf ihn eingeschlagen, bis er halt schließlich regungslos liegen geblieben sei. Und seine letzten Worte sollen gewesen sein, Lady, Sie haben mich erschossen.
Die Bilder hat man irgendwie so im Kopf, wie so ein komisches Kopfkino, wenn man darüber nachdenkt. Und ja auch ziemlich brutal, dass sie noch weiter auf ihn eingekloppt hat, nachdem er da irgendwie schon so eine Schusswunde hatte. Also ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass jemand mit einer Schusswunde aufsteht und einen anderen Menschen nochmal angreift.
Ja, genau, du hast es schon gesagt, brutal. Und genau deshalb halten die Ermittler ja diese Schilderung zunächst also auch für eine Erklärung der vielen sichtbaren Verletzungen. Ne? Also nach ihrer Sicht passt es schon zu diesem heftigen Gerangel in diesem kleinen Büro.
Und gibt es in ihrer Aussage irgendwelche Widersprüche?
Keine gravierenden, die dazu geführt hätten, dass die Ermittler ihre Geschichte grundsätzlich anzweifeln. Also für die Ermittler wirkt die Aussage zunächst schlüssig und sie kommen ja dann auch eben aufgrund ihrer Aussage zu dem Ergebnis, dass Bertha Franklin aus Notwehr gehandelt hat.
Aber trotzdem wird sie ja später von vielen Menschen kritisch gesehen.
Ja, weil also vor allem, weil sie die einzige Person ist, die ja den eigentlichen Schuss erklären kann. Und viele fragen sich natürlich, hätte sie anders handeln können? Also war die Situation wirklich so bedrohlich, wie sie sie beschreibt? Oder gab es halt andere Möglichkeiten, um ja diese, ja, sag ich mal, die Situation zu beruhigen? Und ich finde das dann auch berechtigte Fragen. Nur lassen sie sich halt heute kaum noch eindeutig beantworten, weil keiner von uns war halt dabei. Und ja, laut ihrer Aussage hat Sam Cooke sie ja immer weiter reingedrängt, so in ihr Büro, sodass sie eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr hatte, als dann irgendwie, ja, sich halt zu wehren, ne?
Okay, und die dritte Frau in dieser ganzen Konstruktion ist Evelyn Carr, die ja, wie du erzählt hast, behauptet hat, sie hätte die Auseinandersetzung am Telefon mitbekommen. Erinnere ich das richtig?
Genau. Evelyn Carr ist die Besitzerin des Hacienda Motels. Sie befindet sich in dieser Nacht allerdings nicht im Büro, sondern in ihrer Wohnung auf dem Motelgelände. So, und sie ist wirklich eine, ja, auch eine sehr wichtige Person am Ende für die Ermittler.
Naja, weil wenn sie am Telefon war, während das Ganze passiert ist.
Genau, Bertha Franklin hat sie während der Auseinandersetzung mit Sam Cooke angerufen. Nach Carrs Aussage bleibt diese Telefonleitung eben auch offen, sodass sie halt Teile des Geschehens mithören kann.
Okay, und sie bestätigt wahrscheinlich die Aussage von ihrer Angestellten Bertha.
Ja, nach ihrer Aussage hört sie einen aufgebrachten Mann, der immer wieder fragt, where's the girl? Außerdem berichtet sie halt von Schreien und von einer heftigen Auseinandersetzung und sie hat auch den Schuss gehört.
Gut, das heißt, wenn du den schreienden Mann hörst und klingt jetzt so, als würde es zusammenpassen, ne?
Ja.
Auch wenn sie den nicht sieht, aber das ist ja schon trotzdem auch ein Zeugnis. Darf man nicht unterschätzen.
Ja, das stimmt, aber sie hat es halt einfach trotzdem nicht gesehen, ne?
Ja gut, aber wenn ich mit dir am Telefon bin und du angegriffen wirst, dann kann ich schon sehr gut unterscheiden, ob du angegriffen wirst oder ob du nicht angegriffen wirst, glaube ich, weißt du, in deiner Stimme.
Das stimmt, aber du kannst nicht unterscheiden, ob ich jemanden erschieße, der 3 Meter von mir entfernt steht oder der mich gerade angreift und 20 Zentimeter von mir entfernt steht.
Nee, genau. Trotzdem ist es für Berthas Aussage unglaublich wichtig, dass sie am Telefon war, sagen wir mal so.
Ja, genau. Sie bestätigt am Ende also halt natürlich diese ganze Grundstimmung, die da geherrscht hat, ne? Und Das ist natürlich auch für die Ermittler wichtig.
Also haben die Ermittler quasi 3 Zeugen, aber ja eigentlich nur eine richtige Tatzeugin und das ist die Schützin selbst.
Genau.
Weil beide anderen haben es nicht gesehen, die Elisa war ja schon gar nicht mehr im Hotel, die hat es auch nicht gesehen. Die andere war nur am Telefon. Tja,
ja.
Nicht viel, sagen wir mal so.
Ja, genau. Und deshalb stützen sich die Ermittler in ihrer Rekonstruktion halt maßgeblich auf diese, ja, drei Aussagen und die Spurenlage. Und damit ist der Fall dann aus Sicht der Behörden auch beendet, ne? Also die offizielle Akte wird geschlossen.
Mhm.
Ja, doch für Freunde, Familie und auch viele Journalisten beginnt die Geschichte eigentlich erst jetzt. Und die haben auch alle ein paar Theorien zur Tatnacht. Die Ermittlungsakte ist geschlossen. Für die Behörden endet der Fall am Schreibtisch. Doch draußen, vor den Gerichtsgebäuden und in den Straßen von L.A. beginnt die Geschichte gerade erst. Freunde sprechen miteinander, Musiker telefonieren, Journalisten recherchieren. Und überall taucht dieselbe Frage auf. War das wirklich alles? War Sam Cook tatsächlich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort? Oder fehlt ein entscheidendes Puzzleteil? Schon wenige Tage nach seinem Tod erscheinen die ersten Berichte, die nicht mehr nur die offizielle Version wiedergeben. Journalisten beginnen, Aussagen zu vergleichen. Sie sprechen mit Wegbegleitern, mit Familienmitgliedern, mit Menschen, die Sam Cook gut kannten. Und plötzlich entstehen Geschichten, die weit über das hinausgehen, was in der Ermittlungsakte steht. Manche glauben, Sam Cook sei Opfer eines Raubüberfalls geworden. Andere vermuten, Lisa Boyer und Bertha Franklin hätten gemeinsam gehandelt. Wieder andere fragen sich, ob sein wachsender Einfluss als erfolgreicher Geschäftsmann und seine Nähe zur Bürgerrechtsbewegung mächtigen Menschen gefährlich geworden sein könnte. Für keine dieser Theorien finden die Ermittler damals einen belastbaren Beweis, doch genauso wenig gelingt es ihnen, alle Zweifel auszuräumen. Und genau deshalb beginnt etwas, das bis heute anhält, nicht die Suche nach einem Täter, sondern die Suche nach der Wahrheit.
Gut, das ist natürlich verständlich, dass das passiert. Also kann ich total nachvollziehen, weil ich glaube, wenn wir uns jetzt die Theorien, die es da gibt, nochmal so ein bisschen genauer angucken, dann gibt es ja eigentlich eine Frage, die wir eigentlich gerade auch schon die ganze Zeit angedeutet haben, und zwar die Frage, war es wirklich Notwehr, ne? So, also musste sie sich wirklich wehren?
Genau, und das ist ja eigentlich die Gegenthese zur offiziellen Version.
Mhm.
Und viele Menschen fragen sich halt bis heute, ob Bertha Franklin, hatte ich ja auch vorhin schon mal angedeutet, tatsächlich in einer Situation gehandelt hat, in der ihr Leben unmittelbar bedroht war und es einfach diesen Schuss ja gerechtfertigt hat.
Mhm. Weil auf der anderen Seite würde das natürlich auch bedeuten, in ihrer Version, sie greift ihn erst an, dass er weiter aggressiv war, ne? Also dass er nicht aufgehört hat, aggressiv zu bleiben. Und er wirkte ja in den Erzählungen, die wir jetzt gerade gehört haben, nicht wie jemand, der dafür aufgefallen ist, dass er irgendwie handgreiflich geworden ist in der Vergangenheit oder aggressiv war. Ganz im Gegenteil. Also der war ja eher jemand, so wie ich es jetzt verstanden habe, der sich halt für ein friedvolles Miteinander eingesetzt hat.
Ja. Es ist halt einfach die entscheidende Frage offen, war der Schuss tatsächlich Bertha Franklins einzige Möglichkeit, um die Situation zu entschärfen?
Dann die Geschichte mit dem Geld. Also
genau.
Mehrere Bekannte sagen, er hatte mehrere tausend Dollar bei sich. Die Polizei findet deutlich weniger Bargeld. Haben wir ja schon gesagt, dass diese Frage auch gestellt wurde. Damals von der Presse hast du erzählt, wo ist dieses Geld geblieben? Gibt es irgendeinen Hinweis darauf, dass er wirklich ausgeraubt wurde?
Nein, das gibt es nicht. Also das bleibt einfach bis heute einfach eine Theorie. Und die Theorie entstand vor allem deshalb, weil die Angaben über das Bargeld, das Sam Cook bei sich gehabt haben soll, einfach so unterschiedlich sind.
Okay, also eine Theorie.
Ja.
Und das, was du eben angedeutet hast, das fand ich so den spannendsten Aspekt, und zwar die Frage, ob, weil der Gedanke ist mir auch kurz gekommen, die Frage, ob Eliza Boyer und Bertha Franklin möglicherweise unter einer Decke stecken, also die Vermutung eines Komplotts. Die beiden Frauen haben vielleicht gemeinsame Sache gemacht.
Ja, also dahinter steckt natürlich die Vorstellung, dass Eliza Boyer Sam Cook bewusst ins Hacienda Motel gelockt haben könnte und Bertha Franklin Teil eines geplanten Raubs gewesen sein könnte. Und ja, Befürworter dieser Theorie sagen halt, dadurch könnte man halt erklären, wieso er so weit rausgefahren ist in dieses Hacienda Motel. Ne? Also wenn jetzt Eliza Boyer zu ihm gesagt hätte, hey, ich will aber in dieses Motel so, dann könnte man es vielleicht eher erklären, aber dass Das wissen wir halt nicht.
Ja, und weißt du, was auch so dagegen spricht? Die beiden haben sich doch erst an dem Abend kennengelernt, ne?
Das wissen wir nicht. Also es gibt keinerlei belastbaren Nachweis, dass sie sich vorher schon kannten. Oder auch dafür, dass sie gemeinsam gehandelt haben. Aber ich meine, am Ende...
Nein, nein, das meine ich nicht. Sam und Elisa.
Ach so, ja, ja, genau. Ne? Die haben sich an dem Abend kennengelernt.
So, das heißt, und wir dürfen nicht vergessen, es gab damals keine Handys. Es gab damals nicht die Möglichkeit, irgendwie schnell eine WhatsApp zu schreiben oder so. Ich finde, da gehören schon viele Zufälle dazu, dass genau an dem Abend die Elisa den Sam irgendwo kennenlernt, während er gerade mit Freunden Martinis trinkt und sie es dann schafft, ihn in dieses Hotel zu bringen oder in dieses Motel zu bringen, wo dann ihre Bekannte wartet, mit der sie vorher irgend so einen Komplott geschmiedet hat. Es klingt ja schon ein bisschen sehr weit hergeholt,
stimmt,
wenn man auch
aber
die
wer,
Zeit bedenkt.
Das stimmt, aber wer sagt denn, dass, wenn es nicht Sam Cooke gewesen wäre, dass es dann nicht wer anders gewesen wäre?
Klar, natürlich. Es kann auch sein, dass die es auf reiche Männer abgesehen hatten oder so. Mit Sicherheit.
Es ist nur eine Theorie und wie gesagt, es gibt keinen Nachweis dafür und ja, wie gesagt, auch keinen dafür, dass Bertha Franklin und Elisa Boyer sich irgendwie schon gekannt haben vor dieser Nacht.
Gut. Ja, und dann gibt es ja noch die große Kritik daran, dass dieser Fall so schnell abgeschlossen wurde, ne? Also, dass die Ermittler zu schnell gesagt haben, Notwehr, das war's.
Ja, und also diese Kritik taucht ja auch wirklich sofort auf, ne? Also vor allem afroamerikanische Zeitungen fragen halt, ob wirklich alle offenen Punkte ausreichend untersucht wurden. Und also diese sehr schnelle Einstufung als Notwehr sorgt damals halt bei vielen Menschen für Unverständnis.
Wo man dann natürlich direkt überleiten kann zu einem möglichen politischen Motiv. Weil ich meine, wir haben ja schon gehört, 1964 ist er nicht mehr nur Sänger, er unterstützt die Bürgerrechtsbewegung, trifft Malcolm X, kennt, weiß ich nicht, hier Muhammad Ali und sonst irgendwas. Das ist doch, naja, sagen wir mal so, die hatten ja jetzt auch nicht nur Freunde, ne?
Ja, das stimmt. Und ja, viele haben dann eben die Frage gestellt, ob er vielleicht politischen Gegnern halt ein Dorn im Auge war. Diese Theorie taucht allerdings erst viel später stärker auf. Die wurde damals gar nicht so gestellt. Und es gibt auch bis heute, es gibt einfach keinen belastbaren Beleg. Ne? Also weder die Ermittlungen noch später veröffentlichte Dokumente liefern halt Hinweise darauf, dass jetzt staatliche Stellen oder politische Gegner etwas mit seinem Tod zu tun hatten.
Und was ist mit dem Musikgeschäft?
Ja, die Rolle des Musikgeschäfts. Also Sam Cooke war damals ja nicht nur Künstler, sondern besaß ein eigenes Label, einen Musikverlag und kontrollierte halt viele auch seine eigenen Rechte. Und manche Autoren spekulieren deshalb, ob es nicht vielleicht auch wirtschaftliche Interessen gegeben haben könnte, die da eine Rolle gespielt haben.
Aber let me guess, auch dafür gibt es keine Beweise.
Nein, auch das ist reine Spekulation. Und die entsteht vor allem deshalb, weil Sam Cooke für damalige Verhältnisse halt außergewöhnlich unabhängig war. Aber einen konkreten Hinweis darauf, dass jetzt Geschäftspartner oder die Musikindustrie etwas mit seinem Tod zu tun hatten, gibt es nicht.
Also es gibt viele Theorien, viele Wege, die man irgendwie, ja, so Zweige irgendwie oder Verästelungen, die man irgendwie sich anschauen kann. Aber am Ende lässt sich nichts davon wirklich beweisen, ne?
Ja, und also es ist auch wichtig, das nochmal zu betonen. Es gibt halt bis heute keine belastbaren Beweise dafür, dass Sam Cooke Opfer einer Verschwörung oder eines geplanten Mordes wurde. Gleichzeitig gibt es aber halt, ja, wie wir auch jetzt ausführlich besprochen haben, genügend offene Fragen, die halt dazu führen, dass dieser Fall bis heute halt diskutiert wird.
Wir haben ja gerade schon gesagt, dass ein Kritikpunkt war, dass die Ermittlungen so schnell quasi beendet wurden. Also, dass die Ermittler den Fall auch schnell zu den Akten gelegt haben. Aber trotzdem gibt es ja nicht nur Ermittler, die ermitteln, sondern im Zweifel auch eine Staatsanwaltschaft, dann gibt es ein Gericht, dann gibt es eine Jury. Wie war das in dem Fall?
Dazu muss man einmal einen Blick auf das amerikanische Rechtssystem werfen. Denn über Sam Cookes Tod wurde damals gar nicht in einem klassischen Mordprozess entschieden und es gab auch keine Anklage gegen Bertha Franklin.
Okay, das heißt auch die Staatsanwaltschaft sozusagen, das wäre bei uns ja die Staatsanwaltschaft, war sich von Anfang an sicher, das war Notwehr und hat deswegen gar keine Anklage erhoben.
Genau, also es gab eine Art Vorprüfung und die nennt sich in den USA Coroner's Inquest. Das kann man sich einfach wie eine gerichtliche Untersuchung zur Todesursache vorstellen. Also eine Jury hört Zeugen, schaut sich Beweise an und soll beantworten, wie ein Mensch ums Leben gekommen ist und ob es Hinweise auf eine Straftat gibt. Es geht also jetzt nicht dabei darum, jemanden schuldig zu sprechen wie in einem Strafprozess. Also es ist einfach eine Art Vorprüfung.
Okay, sondern es geht eigentlich darum, um zu schauen, könnte hier möglicherweise ein Verbrechen vorliegen. Also, okay.
Genau, und das Ergebnis dieser Untersuchung fällt im Fall Sam Cooke eindeutig aus. Also die Jury kommt zu dem Schluss, dass Bertha Franklin aus Notwehr gehandelt hat. Und im offiziellen Urteil heißt es justifiable homicide, also eine gerechtfertigte Tötung.
Okay, und dadurch wird halt automatisch gegen Bertha Franklin auch gar nicht erst Anklage erhoben und aus Sicht der Behörden ist der Fall damit abgeschlossen. Also kein Strafprozess, kein Mordprozess, keine weiteren Ermittlungen etc. Ende Gelände sozusagen.
Exakt.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht allen Menschen gefallen hat.
Nein, und ich glaube, genau deshalb sprechen wir auch heute mehr als 60 Jahre später überhaupt noch über diesen Fall. So nicht, weil es den einen entscheidenden Beweis für einen Mord gäbe, sondern weil viele Menschen eben das Gefühl haben, dass die Ermittlungen zwar ein juristisches Ende gefunden haben, aber nie so richtig abgeschlossen wurden. Also es einfach noch sehr, sehr viele offene Fragen gibt. Chicago, Mitte Dezember 1964. Vor der A.R. Leak Funeral Home stehen tausende Menschen. Viele warten seit Stunden. Nicht auf ein Konzert, nicht auf ein Autogramm, sondern auf einen letzten Blick auf Sam Cooke. Die Nachricht von seinem Tod hat sich in wenigen Tagen im ganzen Land verbreitet. Für die einen ist der Mann, der mit Cupid und Wonderful World Millionen Menschen zum Lächeln gebracht hat. Für andere ist er längst mehr. Ein Hoffnungsträger, ein Symbol. Zeitungen berichten von Menschen, die weinend vor seinem Sarg stehen, von Fans, die Schallplatten mitbringen, von Familien, die ihre Kinder mitnehmen, damit sie sich später einmal daran erinnern können. Auch viele Weggefährten sind da. Musiker, Freunde, Kollegen. Sie alle stellen sich dieselbe Frage. Warum musste Sam Cooke sterben? Nur wenige Tage später wird er auf dem Forest Lawn Friedhof in Kalifornien beigesetzt. Doch während die offizielle Geschichte endet, beginnt sein Vermächtnis. Martin Luther King lässt seinen berühmten Song A Change Is Gonna Come immer wieder spielen. Später interpretiert ihn Aretha Franklin, Otis Redding, Seal, Beyoncé, Bruce Springsteen. Zahlreiche Künstler greifen das Lied auf. Nicht, weil sie einen Hit covern wollen, sondern weil seine Botschaft zeitlos bleibt. Sam Cooke erlebt den Wandel, von dem er singt, selbst nicht mehr. Doch seine Musik schon. Bis heute gilt er als einer der bedeutendsten Sänger des 20. Jahrhunderts. Und vielleicht ist genau das die größte Ironie dieses Falls. Die Ermittlungen enden, die Diskussionen reißen nie ab und die Stimme von Sam Cooke verstummt nie.
Das wäre jetzt eigentlich ein perfektes Ende für so eine Folge. Aber bevor wir dazu kommen, interessiert mich trotzdem noch, weil wir so viele Fakten, Aussagen, Theorien heute gehört haben, und du dich jetzt aber ja wirklich sehr lange mit diesem Fall beschäftigt hast, was glaubst du denn? Also was ist so dein Gefühl nach all dem, was du gelesen hast über Sam Cooke und diese Nacht?
Also sehr, sehr schwierig. Also ich bin mir auch nach den ganzen Recherchen nicht so sicher. Also ich glaube nach wie vor, dass dieser Fall irgendwie zwei Wahrheiten hat. Die erste ist die juristische und die Ermittlungen kommen zu dem Ergebnis, dass Bertha Franklin aus Notwehr gehandelt hat. Also das ist das offizielle Urteil, zu dem die Ermittler gekommen sind und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Und die zweite Wahrheit ist, dass ich schon auch verstehen kann, warum Freunde oder die Familie und auch viele Journalisten damals Zweifel hatten. Also die Ermittlungen sind sehr schnell verlaufen, es bleiben Fragen offen. Warum das Hacienda Motel, was ist mit dem Bargeld, warum gibt es keine lückenlose Rekonstruktion der letzten Minuten. Und ja, das alles reicht nicht aus, um einen Mord zu beweisen, aber es reicht halt schon aus, um bis heute eben diese Fragen zu stellen, die wir uns heute in dieser Podcast-Folge auch gestellt haben.
Ja, die muss man ja auch stellen, aber du glaubst, so wie ich es raushöre, jetzt nicht an eine große Verschwörung.
Also nein, und dafür habe ich auch in den Quellen keinen belastbaren Beleg gefunden und das finde ich auch wichtig, weil man sollte jetzt offene Fragen nicht mit Gewissheiten verwechseln.
Nee, genau.
Und das ist halt schon, ja, es gibt halt einen Unterschied zwischen einem ungelösten Fall und einem ungelösten Gefühl. Ne? Also juristisch ist der Fall abgeschlossen, emotional wahrscheinlich nie. Und gerade ja, in True Crime passiert das ja leider oft.
Hm. Man kann natürlich auch nicht so tun, als gäbe es die offenen Fragen nicht so. Aber man kann in dem Fall, finde ich auch, und das finde ich auch wichtig nochmal zu sagen an der Stelle, ja schon auch manchmal beantworten, warum diese Fragen nicht beantwortet werden können. Weißt du?
Ja.
Weil warum kann man die letzten Minuten nicht ganz genau rekonstruieren? Naja, weil es hat nicht einer alles von vorne bis hinten miterlebt, außer der Tote. Ja, die eine Frau hat das im Hotelzimmer miterlebt, die andere hat den Schuss miterlebt, eine war dann wiederum nur am Telefon. Daher kannst du die, kommt halt nicht alles aus einem Guss. Und 1950, ja, ich weiß nicht genau, wie da der Schusswinkel etc., das konnte man wahrscheinlich alles schon so ein bisschen rekonstruieren, aber wir sind ja technisch auch lange, lange, lange noch nicht da gewesen, was die Rekonstruktion von bestimmten Dingen angeht, wie heute. Auch das spielt ja noch eine Rolle.
Und wir sind auch 1964.
1964, ja, sorry.
Also ich finde halt, dass diese Faszination dieses Falls halt auch darin liegt, dass sein Tod irgendwie bis heute irgendwo zwischen gesicherten Fakten und offenen Fragen steht. Und wir hatten das ja jetzt schon häufiger auch in Folgen, dass viele offene Fragen zurückgeblieben sind, ja. Und man auch manche Sachen nicht mehr so genau minutiös rekonstruieren konnte. Aber in dem Fall ist es für mich schon so, dass es irgendwie, ja, wie ich halt gerade gesagt habe, ne, also auch ich stehe hier irgendwo zwischen diesen gesicherten Fakten und habe aber trotzdem noch ganz, ganz viele Fragen. Und ja, wir müssen ja damit leben, dass wir wahrscheinlich auf diese Fragen keine Antworten mehr kriegen.
Ja, aber was natürlich das Schöne ist, ist, dass am Ende man mit Sam Cooke ja nicht diese Nacht in diesem Hotelzimmer verbindet, sondern man etwas ganz anderes mit ihm verbindet, und zwar seine Musik und seine Stimme, die durch all die anderen Künstler, die seine Musik gecovert haben, Lieder von ihm gesungen haben, ja einfach wirklich unsterblich geworden ist.
Klar, seine Stimme ist geblieben und seine Musik und ja halt auch die Hoffnung, die er ja mit seinem persönlichsten Song A Change Is Gonna Come transportiert hat.
So, jetzt sind wir am Ende angekommen. Eine lange Folge heute. Wir geben nochmal richtig Gas hier am Ende. Schön, dass ihr alle dabei wart. Danke, dass ihr bei dieser sehr wichtigen Folge zugehört habt. Und ja, wir hören uns in 2 Wochen, Bettina, ne?
Genau.
Auch mit einer, ich kann es schon verraten, richtig übelst brutalen Geschichte.
Ich glaube, es geht nach Brasilien, oder?
Es geht nach Brasilien, aber gleichzeitig mit einem Hit, Welthit, den ich würde jetzt meine Hand dafür ins Feuer legen, den wirklich jeder kennt. Jeder.
Kann ich so unterschreiben.
Du hast auch schon mal dazu getanzt, Bettina.
Ja, ganz sicher. Aber jetzt wollen wir nicht zu viel spoilern.
Nein.
Wir freuen uns auf alle Fälle, wenn ihr auch in der nächsten Folge einschaltet und wenn ihr uns Feedback gebt, auch auf die Sam Cooke-Folge. Und ja, lasst uns doch gerne mal wissen, ja, was ihr so von den ganzen Theorien haltet und wie ihr diesen Fall bewerten würdet.
Genau, also bleibt gesund und munter und genießt den Sommer.
Bis dann.
Bis dann.
Soko Schlager ist eine Produktion von Schlager.de. Redaktion Janina Kirsch, Bettina Steinke und Sarah Fernandes. Produktion Niklas Schäuble und Vicenzio Proscio.